Hallo und herzlich willkommen zur neuen What the Funk Episode Nummer. Welche Nummer sind wir eigentlich jetzt?
17 oder so?
Hätten wir vorher
mal. Steht hier gar nicht im. Steht hier gar nicht im Link.
Wir haben hier ein neues Tool und ich habe vergessen reinzuschreiben, welche Episode es ist. Shame on me. Aber ich habe es dir gerade schon gesagt. Jetzt kann ich sagen, das freut mich sehr. Es ist die Episode, die den Namen trägt: Der Klopapier-Effekt. Warum? Wird sich später erst klären. Worüber haben wir gesprochen, Fred?
Boah, das war ein Podcast mit richtig vielen unterschiedlichen Themen und immer schön ohne Übergang alles abgearbeitet. Weil ich habe mich hier so schön vor dem Podcast alles in mein Notizbuch geschrieben, um einfach ja, zu wissen, über was wir hier reden sollen. Aber was ich vergessen habe, ist eben da irgendwie eine gute Übergänge zu basteln. Und wir haben auf jeden Fall über sehr viel geredet. Meine Off-Season, über mein Herz, über die Ironman 73-WM nächstes Jahr, über die PTO-Serie nächstes Jahr, über Schwimmserien, über Drive to Survive, über Klopapier.
Über unsere Wünsche mit der PTO. Ich kann zusammenfassen, ich habe jetzt noch Puls 240, Fred. Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt noch schnell, bevor es losgeht, hier in der Werbung unser Erdinger alkoholfrei auf, ne? Weil wir sind natürlich wieder präsentiert von Erdinger alkoholfrei. Also mach dir dein Ding auf, schnall dich an, lehn dich zurück und bevor es richtig reingeht, bleiben wir auch noch in der Werbung schnell und arbeiten noch unseren zweiten Werbepartner ab, weil kannst du dir vorstellen, wer es ist?
Irgendwas mit P. Und es ist, damit schläft man ziemlich gut.
Ja, und es ist nicht dein Kopfkissen. Obwohl du damit Pillar auch gut schläfst. Pillar Performance, natürlich wieder unser Presenter. Und ich habe News, Fred, das muss ich vorweg sagen, bevor wir überhaupt sagen, was das für Produkte sind. Nach den letzten Presenter, das lag natürlich nur an uns, war das Bundle, was es gab, ausverkauft. Und man konnte einfach kein Bundle mehr kaufen. Da habe ich natürlich direkt angerufen und gesagt, so hör mal Jungs, das geht so aber nicht. Wir wollen ja, dass unsere Hörer und Hörerinnen hier die Produkte kaufen können. Da haben sie gesagt, ey pass auf, der Code PUSHING. Mit dem Code PUSHING, alles groß geschrieben, kriegt ihr jetzt auf eure erste Bestellung 15% aus gesamte Sortiment. Also ihr müsst nicht mehr im Immune-Bundle bleiben und euch quasi das große Bundle kaufen, sondern ihr könnt auch Einzelprodukte auswählen und mit dem Code PUSHING bestellen. Wenn das mal keine guten News sind, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt also, kannst du weiter erzählen, warum du auf deinem Kopfkissen und mit Pillar Performance so gut schläfst.
Also du kannst nicht nur Triple Magnesium für einen guten Schlaf holen, sondern auch Ultra Immune C, um gesund über den Winter zu kommen und auch Ultra B Active dieses Mal, weil das war gar nicht in dem Bundle dabei, oder?
Nee. Es war nur Ultra Immune C und das Triple Magnesium.
Da würde ich zuschlagen. Also ich hab zugeschlagen. Mein Schrank ist voll mit Pillar Performance. Ich nehme es jeden Tag.
Nimmst du alle drei Produkte jeden Tag oder nimmst du immer das Magnesium und Immune C, wenn du irgendwie Angst hast, krank zu werden oder wenn du dein Immunsystem unterstützen willst, weil es harte Einheiten waren. Wie ist so dein Use Case?
Also meine Routine jetzt gerade über den Winter und jetzt noch mit dem Trainingseinstieg ist immer so, also Triple Magnesium nehme ich wirklich jeden Tag so eine Stunde vorm Schlafen gehen, weil es wirklich, also bei mir ist schon spürbar, dass mein Schlaf dadurch deutlich besser ist, haben wir auch schon oft drüber geredet. Mhm. Und Ultra Immune C nehme ich immer auch mit dem Triple Magnesium, aber nur an den Entlastungstagen. Also das nehme ich nicht jeden Tag, aber quasi zweimal in der Woche dementsprechend. Bei mir meine Entlastungstage Montag und Freitag. Und ja, Ultra Immune C ist wie der Name schon sagt, mit Vitamin C, aber auch mit Vitamin D. Auch im Winter, wenn man jetzt nicht im Trainingslager ist, so wie ich im Moment. Oder du.
So sieht's aus.
Vitamin D auf jeden Fall auch sehr wichtig.
Und, dass du deine Routine so machst, wird sich nachher aufklären im Podcast, warum das Sinn macht. Weil, wenn Fred zu wenig macht, geht's ihm nicht gut. Das könnt ihr nachhören, aber erstmal könnt ihr jetzt auf oder währenddessen parallel auf pillarperformance.eu gehen, euch egal welches Produkt aussuchen und mit dem Code PUSHING großgeschrieben bekommt ihr für eure erste Bestellung 15% Rabatt. Damit würde ich sagen, Deckel drauf auf die Werbung und wir springen hier schnell rein in den Podcast. Sehr gut, endlich wieder ein Podcast mit Fred. Wir sind zurück im What the Funk Podcast und es hatte einen Grund, dass wir so lange gewartet haben. Fred hat die ganze Zeit gesagt, wir müssen warten, bis die PTO-Race-Termine draußen sind. Jetzt sind sie draußen. Er darf halt nur immer noch nicht sagen, wo die Rennen sind. Aber vielleicht, Fred, habe ich mir überlegt, können wir wieder so ein... vielleicht kannst du wieder gucken, wie viel Grad es gerade an den Locations sind oder irgendwie sowas. Dann können die Leute wieder rätseln, wo die Rennen stattfinden werden. Wie viele Rennen es werden. Und dann hast du gesagt, heute brauchen wir mindestens 1,5 Stunden, weil du so viel auf deiner Liste hast und so viel passiert ist. Das heißt, ich bin voller Vorfreude, warte jetzt hiermit und wollte dich eigentlich fragen, womit starten wir heute rein? Direkt mit PTO-Rätseln oder was anderes?
Das habe ich mir alles für den Podcast aufgeschrieben.
Geil, ey, richtiges, das ganze Notizbuch ist voll. Weltklasse.
Also genau, eigentlich war ja der Plan für diesen Podcast, so ein Off-Season- und Trainingseinstieg-Recap, den wir uns natürlich trotzdem geben und dann natürlich eigentlich auch eine Vorschau auf die Saison 2024, die es aber, ich will mal sagen, noch nicht ganz geben wird. Also ja, ich weiß, wo und wann jetzt die PTO-Rennen ungefähr stattfinden werden. Ich weiß es aber nicht von der PTO.
Ach so.
Aber
dann kannst du doch auch spoilern, wenn du das nicht von offizieller Stelle weißt.
Ja.
Das ist ja, dann kann man ja lieber liegen, nicht, oder? Wenn du hast ja nicht irgendwie was unterschrieben, dass du das. Also komm, dann können wir das schon verraten.
Also ich sag mal so viel. Es werden tatsächlich mehr Rennen sein als gedacht.
Interesting.
Aber ich würde sagen, auf das Thema kommen wir ganz, ganz am Ende nochmal zu sprechen, beziehungsweise da müssen wir wahrscheinlich eh bald dann nochmal eine separate Episode dazu machen, wenn dann wirklich auch die Termine feststehen, weil ich glaube, lange wird es jetzt nicht mehr dauern.
Okay.
Haben natürlich gehofft, dass jetzt für diese Episode schon feststeht, aber es gibt auf jeden Fall noch genug anderes, wie man mein Notizbuch sehen kann, über das wir noch quatschen können.
Aber jetzt winde dich da nicht raus. Ist das, wenn du das so von inoffizieller Stelle hast, so ist die Stelle denn vertrauenswürdig? Also darf man sowas eigentlich nicht spoilern oder müsst ihr was unterschreiben, dass ihr was nicht spoilert oder so?
Also ich will mich da jetzt nicht, ich will nicht ins PTO-Gefängnis kommen. Da will ich nicht, da war ich schon mal drin für ein paar Nächte. Und da will ich nicht nochmal rein. Das war eine harte Erfahrung.
Und jetzt beantworte meine Frage. Habt ihr was unterschrieben, dass ihr was verraten dürft oder nicht? Oder wie ist das?
Ja, ich meine, klar, ich bin, ich habe einen PTO-Vertrag unterschrieben.
Und da steht das drin?
Ganz, ganz am Anfang. Keine Ahnung.
Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Ich weiß es nicht.
Irgendwas in der Art steht da bestimmt drin. Es ist einfach noch zu vage, um da jetzt Gerüchte zu streuen.
Na okay. Also Leute, ich habe alles versucht.
Und ich weiß, es ist ja auch so wie so ein Business. Wir müssen das Ganze ja auch ausschlachten und deswegen machen wir dazu einfach nochmal eine extra Episode. wir können jetzt hier nicht alles schon auf einmal besprechen.
Okay, stimmt. Das ist natürlich, da hast du einen Punkt. Bin ich dabei. Gut, komm, dann lass es doch das Pferd von hinten aufrollen und nicht, wenn du eh nichts verrätst hier, dann sind das keine Hot Topics. Dann schieben wir die so nach hinten und starten mal so ein bisschen mit dem, was du dir zur Offseason aufgeschrieben hast, würde ich sagen, oder?
Ja, ist ganz witzig, weil immer wenn ich laufen gehe oder Radfahren gehe und dabei Podcast höre, kommen mir dann immer so viele Ideen, nicht nur für den Podcast, auch alles Mögliche. Und ich habe mir jetzt einfach mal angewöhnt, das Ganze immer, sobald ich heimkomme, einfach direkt aufzuschreiben, weil sonst vergesse ich das wirklich. Sonst vergesse ich das immer. Also wirklich immer. Und dementsprechend ist mein Notizbuch ist jetzt voll. Also auch letzte Woche, als ich habe ich deinen Podcast mit oder euren Podcast mit Nils gehört. Aber ich habe nur die Hälfte mitbekommen, weil mir kam wirklich jede Minute, hatte ich wieder irgendwas in meinem Kopf, hab dann also drüber nachgedacht und hör dann einfach nur so, ihr seid dann nur so im Hintergrund, ich höre eigentlich nur so auf meine eigenen Gedanken. Und so ist es eigentlich die ganze Zeit, wenn ich Podcasts höre beim Laufen, beim Radfahren. Also zu 100% bekomme ich die nie mit. Aber es ist so trotzdem
Gedankenverstärker.
Gut. Genau. Es sind immer so einzelne Wörter, die mir dann quasi so einen Schub geben für irgendwelche Ideen oder Gedanken. Wann haben wir das letzte Mal eigentlich aufgenommen? Das war nach dem letzten Rennen, oder?
Ich glaube, also war
die Rennen haben wir noch behandelt, glaube ich.
Ja. WM, Samarkand, Major. Ah, das war genau. Der letzte Podcast war der Lutscher-Podcast mit.
Der Lutscher-Podcast.
Ich hab ihn schon wieder vergessen. Ich wollte ihn nochmal benennen. Wie heißt der noch?
Ah, Juri Kollen, ja.
Juri Kollen, ja, genau. Das war der letzte. Da kannst du jetzt ansetzen. Was ist passiert seitdem?
Seitdem ist einiges passiert oder auch nicht. Je nachdem, wie man es sieht. Sportlich natürlich nicht viel passiert. Ging dann erstmal in die Offseason. Das Witzige, sobald ich war ja wirklich die ganze Saison nicht krank. Und dann habe ich die Saison beendet und habe mich direkt erkältet. das war aber nicht so schlimm. Also halt so eine leichte Erkältung hat sich dann halt so, ja, keine Ahnung, eine Woche oder so hingezogen. Auch so mit so ein bisschen Ohrenentzündung, was da ein bisschen nervig war. Bin dann mit Jana nach Mexiko in Urlaub geflogen. Und vor Ort habe ich nach ein paar Tagen eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und ich hatte das davor noch nie. Und immer wenn es halt jemand hatte, habe ich das halt immer nur so, okay. Also ich wusste nicht, wie das ist. Dachte halt so, ja, okay, Lebensmittelvergiftung ist halt so, ja, eine Nacht, wo man sich halt ein paar Mal übergeben muss. Aber Alter, ich hatte noch nie irgendwas so Schlimmes. Es ging nur so 6 Stunden oder sowas. So am Abend ging es los und dann halt so in der Nacht, wo irgendwann wurde es dann wieder besser. Aber in diesen 6 Stunden, boah, ich dachte schon so ein paar Mal, ich überlebe das hier nicht. Oder ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen.
Genau, das wollte ich wissen. War es jetzt wirklich so hart und körperlich so schlimm oder warst du, weil du wusstest, ey, ich bin hier irgendwo in Mexiko und wenn ich ins Krankenhaus fahre, das bringt mir genau gar nichts und dann steigert man sich wahrscheinlich so rein, oder?
Ja, brutal. Also es war immer so, um auf die Details jetzt hier einzugehen, ich musste mich dann immer so mehrmals übergeben, dann ging es mir immer so 5 Minuten lang ein bisschen besser und dachte, das war es jetzt endlich. Und dann wurde mir wieder so richtig, richtig warm, so richtig Fieber. Und dann so 15 Minuten später ging das Ganze wieder von vorne los. Und das ging halt ungefähr so 5-6 Stunden lang. Und dementsprechend hat sich Jana auch ganz schön Sorgen gemacht, dass ich da irgendwie komplett dehydriere und alles.
Oh, scheiße.
Und ich hatte wirklich auch keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, weil, wie gesagt, ich hatte es auch noch nie und hatte auch keine Ahnung, ob das irgendwie wie normal ist. Wusste ehrlich gesagt auch nicht, von was genau ich es hatte. Ich meine, wir waren da in so einem, auf Cozumel war das dann, in so einem All-Inclusive-Hotel. Dementsprechend hatte ich da keinen Überblick mehr, von was es hätte kommen können.
Einmal eine Fräse ins Buffet, eine Schneise ins Buffet gefressen.
Aber ja, eine Befürchtung war natürlich, dass ich da jetzt in Mexiko irgendwie ins Krankenhaus muss und mir irgendwie da eine Infusion oder so geben lassen muss. Aber zum Glück habe ich mich dann davon wieder erholt. Die nächsten Tage konnte ich allerdings kaum, habe ein paar Tage gebraucht, bis ich wieder so Essen anrühren konnte oder bis ich wieder mehr essen konnte.
Okay. Was hast du dann gegessen?
Ja, das
Powerbar und flüssige Carbs.
Also die 2 Tage, also ich sag mal, das All-Inclusive-Hotel hat sich in dem Sinne absolut gar nicht gelohnt, weil das war auch wirklich am ersten Tag, wir waren in dem Hotel 4 Tage und ich meine, da sind immer so witzig auf Cozumel, sind dann die ganzen Amis und die nutzen das natürlich extrem aus, vor allem, man kommt ja natürlich dann richtig auf seine Kosten, wenn man auch den ganzen Alkohol und so mitnimmt. Aber ja, das habe ich dann dort nicht mehr gemacht und musste mich da erstmal erholen. Aber ja, trotzdem konnten wir den Urlaub dort schon noch genießen und unsere Zeit.
Ich habe eine Vermutung. Das mit dem Magen-Darm, das ist alles ein Trick vom Hotel. Wenn du ankommst, die hast 4 Tage All-Inclusive gebucht, dann sehen die so, das checken die und dann gucken die, wo nimmt der Funk sich was her? Das ist, guck mal, den ersten Abend hat er fast das ganze Buffet alleine aufgegessen, der ist zu teuer und dann hast du irgendwas bekommen, damit du so ein bisschen Magen-Darm hast, damit du schon mal gebremst wirst, weißt du? Das ist doch mal eine Theorie.
Aber was bei mir in der Off-Season schon extrem ist, dass ich so, sobald ich so 2-3 Tage nichts trainiere, regelt sich mein Appetit direkt komplett runter. Also dann esse ich wie so ein normaler Mensch.
Krass,
gar nicht mehr so extrem.
Ach, das hätte ich auch gern. Bei mir leider nicht, ey. Ich zieh weiter durch. Deswegen muss ich halt eigentlich, das ist der wahre Grund, warum ich wieder Sport mache.
Ja, es ist, in der Offseason nehme ich auch nie zu, teilweise sogar ab, weil ich halt Muskelmasse verliere. Klar, natürlich esse ich schon auch über meinen Bedarf. So ist es jetzt nicht. Aber ja, Muskeln sind natürlich, dadurch, dass ich auch viele habe und die auch sehr schwer sind, verliere ich da relativ schnell Gewicht, wenn ich die Muskelmasse verliere. Und Fett ist da natürlich nicht so schwer. Und ich nehme dann erst zu, wenn ich wieder mit Training anfange. Weil dann kriege ich wieder Appetit, dann esse ich wieder mehr, aber ich trainiere auch noch nicht so viel für das, was ich dann esse. Und die Muskelmasse kommt wieder zurück.
Ja.
Das heißt, mein Peak habe ich meistens so im Januar. So nach Weihnachten auch noch. Ja.
Wenn man so ein bisschen im Training ist, wieder Appetit ist da und dann kommt aber noch mehr Essen an Weihnachten dazu. Und vielleicht noch mal ein bisschen wieder ein paar Tage reduziertes Training. Ja, okay.
Und klar, mit der Lebensmittelvergiftung ist natürlich dann auch noch extra, dass ich, habe ich mich dann sogar auf die Waage gestellt nach dem Urlaub, weil ich wissen wollte, weil ich ja wie gesagt dann ja extrem viel Gewicht verloren und dann auch nicht wirklich viel essen konnte die Tage danach und ich war wirklich 72,5 Kilogramm und zum Vergleich bei der 73 WM in Lahti hatte ich Race Weight von 75 Kilogramm und da war ich schon ziemlich fit.
Krass. Ja, da wäre ja vielleicht noch was gegangen in Lahti.
Ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist das schon, hatte ich schon mal rumexperimentiert und bei mir ist es schon extrem, wenn ich da irgendwie wenn ich sobald so eine Grenze unterschreite, dass beim Radfahren ich direkt locker 20 Watt an der Schwelle verliere.
Boah, 20 Watt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mal auch mal versucht, da so ein bisschen eben damit so rum zu experimentieren, beziehungsweise auch unbewusst, einfach war irgendwie mal ein heißer Sommer, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, es war sogar 2020, also Corona-Jahr, auf jeden Fall hatte ich dann, als ich eben so richtig leicht war, da war ich so, glaube ich, so 72 Kilogramm, hatte ich so schlechte Radperformance, sowohl im Training als dann auch in dem ersten Race, was ich da dann gemacht habe. Das war dann bei der Mitteldistanz in Podersdorf in Österreich. Und beim Laufen hat es mir halt auch absolut gar nichts gebracht, weil ich bin halt vom Rad gestiegen und war einfach komplett hinüber.
Ja.
Deswegen ist es da nicht unbedingt von Vorteil. Also klar, es gibt dann eben so eine Grenze, die man da nicht unterschreiten sollte.
Aber es ist super gut, wenn du die kennst. Also wenn du weißt, das sind
witzigerweise
50 Kilo.
Genau, und witzigerweise fürs Schwimmen ist es besser, wenn ich so leichter bin. Das weiß ich auch nicht, warum.
Hä?
Aber beim Schwimmen fühle ich mich immer besser, wenn ich so, es ist gerade so wirklich so im Hochsommer, wenn ich so auf mein leichtesten Gewicht bin.
Wahrscheinlich, weil der Neo dann besser passt, dann ist er nicht so eng.
Nee, ich meine, ich halte mich da eher an die Beckenzeiten.
Okay.
Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht dann wegen VZ Max und so.
Kann ja, sein, komplexes aber interessant. Thema. Aber ja, nächstes Thema. Mexiko, Lebensmittelversicherung, Vergiftung, All-Inclusive, hat für dich nicht geklappt, wie du das eigentlich geplant hattest.
Ja, ich meine, in dem Hotel gab es nicht mal eine andere Option.
Ach so, okay. Dann ist es auch egal. Und dann ging es noch weiter mit dem Urlaub?
Ja, war auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, ein guter Urlaub. Und auf jeden Fall auch gut, dass ich verreist bin, so ohne Sportsachen. Beziehungsweise ich hatte eigentlich nur Laufklamotten dabei, dass ich mal so in der Früh vor dem Buffet dann laufen gehen kann. Allzu oft habe ich das dann eben auch nicht gemacht. Aber ja, klar, auf jeden Fall ohne Rad. Und sobald ich dann, als wir dann wieder zurück waren in Kufstein, hatte ich dann natürlich immer noch so 2 Wochen Off-Season, wo ich mich dann auch schon wieder langsam so bewegen sollte. So Fit for Fun nennt dann das dann auch immer. Und da ist mir auch aufgefallen, wenn ich jetzt nicht verreist wäre, hätte ich von Anfang an jeden Tag was trainiert, ganz sicher. Also ich hier halte ich es nicht aus ohne Training. Also ich könnte jetzt hier nicht einfach so auf der Couch rumliegen. Vor allem das Wetter war dann auch noch echt gut. Und mit den Bergen und so, das will man da einfach ausnutzen. Dementsprechend, wenn man nichts machen will, ist es für mich auf jeden Fall von Vorteil, da zu verreisen und nicht zu Hause zu bleiben. Wobei, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ich weiß nicht, ich muss gerade schon, ob es schon das nächste Thema ist, jetzt auf meiner Liste. Ob es in Zukunft vielleicht sogar besser ist, wenn ich ein bisschen mehr mache in der Offseason.
Ah, okay. Bist du unfit?
Ich meine, unfit ist ja schon gut.
Ja.
Aber wir können auch einfach direkt auf das Thema zu sprechen
rein,
kommen.
Spring rein, halt dich jetzt nicht zu sehr an deine Liste da.
Ja, das ist das Problem. Wenn ich mir das nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich das auch alles wieder vergessen. Deswegen muss ich ja auch alle 2 Minuten draufschauen.
Das bezeugt deine Aussage.
Ne, jedenfalls, wer mich kennt, weiß, dass ich des Öfteren so in den letzten Jahren hier und da mal so beim Schwimmen mal sowas so Herzrasen bekommen habe. Also im Prinzip, dass so der Puls, ich hatte es mal einmal mit diesem Polarsensor beim Schwimmen aufgenommen, da war der Puls dann so auf 240. Das geht dann so 2-3 Minuten und
Alter,
dann geht es wieder weg. Also im Prinzip,
240?
Ja, es ist nicht, nein, es ist
Fehlmessung,
es ist,
oder wirklich, also, wirklich?
Nein, das ist keine Fehlmessung. Also ich hatte das schon mal vom Kardiologen untersuchen lassen und zwar, es ist nichts Außergewöhnliches und auch nichts Gefährliches und auch was viele Leistungssportler tatsächlich haben. Im Prinzip, um das leicht zu erklären, habe ich da so eine Synapse zu viel zwischen den Kammern, sodass das Ganze so hin und her geleitet werden kann, die ganze Zeit. Und man kann es aber relativ leicht sich theoretisch mit so einer leichten Operation sich veröden lassen. Dafür hatte ich es aber eigentlich nie oft genug, dass ich das eben machen habe lassen. Aber ja, wie gesagt, es ist jetzt nichts Gefährliches und auch wirklich was viele Leistungssportler auch tatsächlich haben, was sich da eben durch das Sportlerherz leichter entwickeln kann. Und jetzt war es aber so, in der Offseason hatte ich einmal dann einen Radsturz, was erstmal nicht schlimm war. Also bin einfach nur so einem Crosser, relativ unspektakulär, fast auf einer Geraden, auf so nassen Laub weggerutscht. Bin wieder auf meine Hüfte gefallen, aber dank dicker Klamotten ist nichts Schlimmeres passiert. Nur hatte ich in dem Moment quasi so einen Adrenalinkick, so dass mein Herz da wieder angefangen hat. Nur dieses Mal war es halt nur, ich sag mal, nur so Puls 150, 160. Allerdings ging es nicht mehr weg. Also auch, ich bin dann noch heimgefahren, hab dann schon, ich musste dann auch erstmal so eine Stunde mit dem Rad heimfahren und da hab ich schon gedacht, so war scheiße, ey. Also ich habe das schon gemerkt, weil es nicht nur halt einfach Puls 150, 160 war, sondern weil es dann auch eben so krass pochend war und auch teilweise sehr, sehr unrhythmisch. Also dann waren wieder halt irgendwie so ein paar Schläge so richtig pochend, dann wieder so kurz normal und so weiter. Hab dann auch relativ oft so pausiert auf dem Heimweg und geguckt, ob es dann irgendwie weggeht, aber ja, konnte auch ganz normal locker weiterfahren und so. Und mir ging es auch insgesamt noch ganz normal. Es war alles kein Problem. Zu Hause dann ging es immer noch nicht weg. Hab natürlich dann mit meinem Dad dann kontaktiert, der zwar kein Kardiologe ist, aber sich ja da trotzdem als Arzt dann so ein bisschen auskennt. Aber ja, es hat nichts geholfen und bin dann eben am Abend, ja, das war dann so 6 Stunden, nachdem ich vom Radfahren wieder zurück war und es immer noch nicht weg war, bin ich dann ins Krankenhaus in die Notaufnahme. Und ja, da haben direkt halt EKG gemacht. Und dann wurde mir halt gesagt, dass es Vorkammerflattern ist. Also es gibt quasi Vorkammerflattern und Vorkammerflimmern und es ist beides relativ ähnlich, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, nur ist halt eines, Vorkammerflattern ist in der rechten Vorkammer und das Vorkammerflimmern in der linken und bei mir war es Flattern und dann haben die mir da so eine Kurznarkose gegeben und dann so ein Elektroschock. Sich das Ganze wieder normalisiert. Aber natürlich als Leistungssportler irgendwie, ja, habe ich mir schon sehr, sehr Sorgen gemacht. Dann natürlich auch direkt einen Termin beim Kardiologen gemacht und das Ganze noch näher abchecken lassen. Und ja, im Endeffekt wurde ich da dann auch untersucht, auch mit Ultraschall und alles. Und das ist alles top. Also Sportlerherz halt ist natürlich etwas größer, was natürlich auch gut ist. Aber sonst wirklich gar nichts. Und ja, genau, es ist halt wie gesagt nur diese Synapse, wo das halt eben passieren kann. Und ich meine, das Schlimmste, was halt eben passieren kann, ist, dass das mal irgendwie, keine Ahnung, im Wettkampf oder sowas passiert. Und deswegen, früher oder später, werde ich das mir dann auch auf jeden Fall auch wahrscheinlich dann in der nächsten Offseason wegmachen lassen. Das muss natürlich dann auch vom Zeitpunkt passen. Ja, ist wie gesagt jetzt keine schwierige Operation. Man erholt sich auch relativ schnell davon. Es gibt auch so Richard Murray zum Beispiel oder Tim Reed, 73-Weltmeister, die haben sich das auch beide wegmachen lassen. Und insgesamt haben das auch wirklich extrem viele Leistungssportler. Und ist auf keinen Fall gefährlich, vor allem nicht im jungen Alter. Gefährlich wird es dann eher später, wenn dann halt eben noch so Sachen wie, keine Ahnung, Bluthochdruck oder sowas dazukommen, dann wird sowas gefährlich. Aber jetzt nicht so in meinem Alter, also auch wenn ich das habe in dem Moment, da fehlen mir quasi dann halt 20-30% Power, aber ist jetzt nicht irgendwie gefährlich.
Krass.
Also ja, quasi, wenn ich das jetzt nochmal haben sollte, das Beste, was ich machen kann, ist einfach wieder ein EKG machen, um das Ganze halt einfach eben ja noch genauer zu untersuchen.
Oder diesen Stromschuss.
Einfach nochmal festzustellen. Ja, genau. Ich hole mir das für zu Hause.
Trikottasche
einfach
dabei.
Finger in die Steckdose. Das
im CT, so in der Bento-Box, in der Stromschocker.
Ja, und aber um nochmal auf dieses Herzrasen zurückzukommen, ich hatte das immer nur, wenn ich entweder einen Infekt hatte, also meistens war ich dann auch ein paar Tage später krank, oder nach der Offseason, wenn ich unfit war, um dann den Bogen wieder zurückzuspannen. Ich track ja mit dem Aura-Ring täglich meine HRV und meine Ruheherzfrequenz. Und witzigerweise in der Offseason ist es immer so, es ist schon die dritte Offseason, die ich mit dem Ring verbringe. So klar, am Anfang ist meine HRV in Ruhe, Herzfrequenz geht natürlich erstmal hoch, weil ich mich erhole. Und dann irgendwann fängt die an, runter zu gehen und zwar sogar richtig schlecht zu werden. Also richtig schlecht im Vergleich zu meiner Baseline, die ich in der Saison habe. Also ich habe dann wirklich meine besten Tage in der Offseason sind dann so wie meine schlechtesten Tage in der Saison.
Krass.
Und das ist einfach so, also ich habe da auch mit Dan auch schon drüber geredet, dass die Ruhe tatsächlich Stress für mein Sportlerherz ist.
Ah ja, okay, klar, man sagt ja auch sonst, wenn du aufhörst, musst du abtrainieren.
Genau,
und so,
genau,
und,
ja.
Jetzt wird also, ein Schuh draus. Ja, krass, ja. Weil du dann halt, also das ist halt wie Handbremse voll rein und durch den Mexiko-Flug hast du, oder Urlaub hast du dann von 220 auf 0 gebremst und bist gegen die Mauer gefahren, was sportlich die Aktivitäten angehen. Und klar, ja, logisch, dann erholst du dich erst, ist dann wie ein Ruhetag oder zwei und ab da wird es dann schlechter.
Genau.
Krass, habe ich auch so nicht. Also, hattest du, eine Frage, bevor ich das vergesse, ich muss das auch immer direkt loswerden. Hattest du denn nach dem Radsturz das im Kopf, dass das vielleicht dieses Ding sein kann, was du schon mal ein paar Mal hattest, diese erhöhte Herzfrequenz, das mit der Dinge, Systole dann, oder hattest du irgendwie gedacht, das ist was anderes?
Ja, nee, dachte ich eigentlich direkt, aber normalerweise ging das echt immer nach spätestens 3 Minuten war das weg und dann war wieder alles ganz normal. Ja, dementsprechend habe ich mir da eigentlich erstmal keine Sorgen gemacht, erst so nachdem ich, vor allem wenn ich mich dann auch wieder bewege, dann geht es eigentlich noch schneller weg oder ist es in der Regel sonst noch schneller weggegangen. Deswegen war ich dann auch schnell wieder auf dem Rad, habe dann versucht, wieder so langsam loszufahren, aber ja, ist dann einfach nicht weggegangen und dann dachte ich schon so, okay, das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen anders oder extremer. Aber ja, wusste da in dem Moment dann auch nicht, was genau. Hab dann auch schon, natürlich schmeißt man dann zu Hause erstmal Google an.
Ja, ja. Und dann, du bist tot.
Ja, ganz vergessen jetzt. Ich dachte auch erstmal, weil ich dachte erst, ich habe vielleicht so eine Herzmuskelentzündung, weil ich hatte, also ich war jetzt nicht krank oder so, aber ich hatte mal eben so ein paar Tage vorher, hatte ich so einen Tag, wo ich dann eben nichts trainiert habe, weil ich so relativ viel rumhusten musste. Mhm. Also schon nach dem Urlaub. Und das war dann eben so 3-4 Tage später, die Radausfahrt. Und dann dachte ich vielleicht hängt es da irgendwie, habe ich irgendwie so vielleicht jetzt doch zu früh trainiert oder so, hatte irgendwie einen Infekt, hab's nicht gemerkt, hab da rein trainiert und dadurch halt irgendwie so hat sich das so ausgelöst und dachte, vielleicht habe ich so eine, jetzt so eine Herzmuskelentzündung oder sowas. Aber zum Glück nicht, weil das wäre jetzt in dem Fall eigentlich sogar schlechter gewesen.
Definitiv. Dann wärst du jetzt noch nicht in einem Training.
Ja, idealerweise, also ich meine, wie gesagt, wenn ich fit bin und gesund, bekomme ich das in der Regel nicht. Aber ich kann es halt eben bekommen und deswegen werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich in der nächsten Offseason mich darum kümmern, das dann operieren zu lassen.
Macht absolut Sinn, wenn du mich fragst. Das, also ist ja auch irgendwie nervig, wenn du das immer im Hinterkopf hast, so ein bisschen vor allen
Dingen. Ja, genau.
Was ich mir vorstelle, ist ja gar nicht für dich dieses. Aber es ist ja klar, es wurde gesagt, es ist nicht schädlich. Aber das Ding, habe ich es jetzt gerade im Wettkampf oder nicht? Bin ich jetzt 100% leistungsfähig oder ist es irgendwie, dass ich gerade 10, 15, 20% weniger drauf habe? Das wird mich, glaube ich, am meisten abfangen.
Einerseits, ja genau, das war immer so, ja klar, ist nicht schädlich, aber ich brauche halt meine 100% oder 101%. Also ich will da jetzt auch nicht mit 99% am Start stehen.
Genau.
Und es war auch wirklich extrem in den 2 Wochen danach, jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Puls im Training, so beim Schwimmen, klar, weil gerade am Anfang ist der Puls ja dann noch relativ hoch, wenn man wieder einsteigt. Immer wenn ich genau diesen Puls hatte, so 150, hatte ich immer das Gefühl, es kommt gerade so wieder. Obwohl es einfach ganz normal halt mein Puls 150 war.
Eklig.
Ich war in den 2 Wochen danach war ich extrem paranoid, was das angeht.
Glaube ich sofort, wäre ich genauso.
Ist jetzt wieder besser geworden. Es fühlt sich jetzt auch irgendwie wieder besser an. Dadurch meine ich auch, dass vielleicht sich mein Herz davon wieder auch vielleicht irgendwie ein bisschen erholen musste oder sowas. Mhm. Und ich vielleicht deswegen auch immer noch mal so extrem gemerkt habe. Aber ja, jetzt trainiere ich seit 3 Wochen wieder mit Trainingsplan. Also das Ganze war jetzt 4,5 Wochen her. Und jetzt seit 3 Wochen trainiere ich wieder mit Trainingsplan und jetzt so langsam bin ich auch wieder so bei meiner Grundfitness angekommen. Dementsprechend geht es mir jetzt auf jeden Fall auch mental da wieder deutlich, deutlich besser.
Schön zu hören, aber krass, ey, sind alleine schon abgefahren, dass du dann eine Stunde mit Puls 150, der nicht runtergeht, mit dem Rad wieder nach Hause fährst und ruhig bleibst und dir überlegst, ja, hatte ich ja schon
das mal mit 240er Puls. Das ging ja noch, das waren eher so die 6 Stunden, die ich dann auch zu Hause war, bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin.
Ja, okay, aber hast du
da... Ich habe alles, ich habe die ganze Zeit Atemübungen, diese ganzen Manöver, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, so Pulsschlagader massieren, kaltes Wasser trinken, da gibt es ganz viele Tricks, die man da machen kann, wenn man sowas hat, aber ja, hat leider nichts geholfen und habe dann auch einfach mal versucht, so auch mal so eine Stunde das zu ignorieren und habe gehofft, es geht einfach weg, aber ja, keine Chance und dann habe ich mich auch selber ins Auto gesetzt und bin halt dann zum Krankenhaus gefahren mit Puls 150 im Auto. Es war wirklich gar nichts. Also
ja, ja.
Ich konnte alles machen, gar kein Problem. Das Einzige war, wenn ich so aufgestanden bin, musste ich kurz so innehalten, weil mir so ein kleines
irgendwo bisschen festhalten
wurde. aber sonst war wirklich eigentlich alles normal, aber ja, jetzt ist alles gut.
Oh, crazy, was es alles so gibt, aber auch verrückt, so dieses, also ich wusste, dass Richard Murray was am Herzen hat, aber man beschäftigt sich also nicht damit, was es jetzt genau ist, ja, irgendwie.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob der dann quasi dieses Vorkommen flattern oder flimmern hatte, auf jeden Fall hat der jetzt diese Operation machen lassen, die mir da quasi dann auch empfohlen wurde.
Ja, krass. Aber ja, auch voll gut zu wissen, dass du nicht der Erste bist und dass es irgendwie ein Ding ist, was unter Leistungssportlern häufiger vorkommt. Super spannend und ich drücke auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass es irgendwie nächstes Jahr nicht in den Rennen stattfindet, sondern maximal nach Stürzen oder so.
Also dieses Herzrasen, das hatte ich witzigerweise auch immer, wenn dann immer, also wie gesagt, einerseits muss ich unfit oder sein oder halt eben einen Infekt haben. Das war schon mal so diese Grundvoraussetzung. Und dann war es eigentlich immer nur beim Schwimmen und auch immer nur, wenn ich zu lange, also Intervalle geschwommen bin, also schon, dass ich auch die Herzfrequenz hochgetrieben habe und dann lange Pausen gemacht habe. Und dann bin ich wieder gestartet, also so zum 2., 3., 4. Intervall. Und genau in dem Moment, in dem ich gestartet bin, durch diesen Adrenalinstoß, ging es quasi los. Es war quasi immer.
Du hast einfach so einen fetten Adrenalinstoß, wenn du endlich wieder losgelassen wirst.
Es war vielleicht 2-mal im Jahr, vielleicht im Schnitt. Ja. Und genau, also quasi immer Intervalle und lange Pause. Das waren auch noch die weiteren Voraussetzungen. Deswegen einfach mal 15 Sekunden Pause weiter.
Oder gar keine. Einfach nie unfit werden, keine Offseason, keine Pause, dann bist du safe. Haben wir das auch geklärt? Was steht als nächstes auf deiner Liste? Aber wir müssen jetzt was Positives haben. Ich bin jetzt so, das ist, wenn ich daran denke irgendwie.
Auf jeden Fall ja, in Zukunft.
Das ist halt krass, was für ein fragiles System das ist.
Ja, also Sportlerherz, klar ist gut, aber dadurch, dass der Puls halt dann auch auf 40 und runter geht, da ist halt einfach so viel Zeit zwischen den Schlägen, was halt mir der Kardiologe so erklärt, wo halt alles, wo halt viel mehr passieren kann.
Mhm.
Und deswegen sind da Sportler einfach, ich sag mal, gefährdeter, dass sich sowas eben entwickeln kann.
Ach, vielleicht mache ich einfach doch keinen Sport mehr.
Ja. Ja, also in Zukunft, gerade bei der Offseason dann schauen, dass man da eben so, oder dass ich da so eine Balance auch finde zwischen weniger machen, auch mental einfach regenerieren, aber halt trotzdem irgendwie noch in Bewegung bleiben.
Ja.
Und ja, und das ist natürlich dann auch extrem wichtig, wie du auch schon gesagt hast, wenn man dann mal die Karriere beenden sollte, dass man da halt auch einfach nicht direkt aufhört, sondern dann halt eben so ein D-Training stattfindet.
Kannst du jetzt schon mal Off-Season-Races raussuchen für nach der Karriere? Das musst du dann auch so abtrainieren. Immer geringer werden. Du gehst dann jetzt auf die Langdistanz irgendwann hoch und dann gehst du irgendwann von der Langdistanz wieder auf die Mitteldistanz, auf die Olympische, auf die Sprint. Weißt du, dann wirst du wieder kürzer.
Genau. Also in 10 Jahren probier's nochmal mit Olympischen Spielen.
Vielleicht kann das was werden. So, was sagt das schlaue Buch als nächstes?
Apropos Off-Season Races, machen wir eigentlich noch ein Off-Season Race Recap Hamburg?
können
übrigens,
wir machen,
aber mir ist aufgefallen, ich hatte ja, also quasi für ein Season Race ist es ja so, man trainiert, dann macht man eine Taper-Woche, wo man weniger trainiert und dann hat man die seinen Wettkampf.
Ja.
Und fürs Off-Season Race ist es natürlich umgekehrt. Und das habe ich für Hamburg sogar richtig gut gemacht, weil ich hatte ja 4 Wochen, wo ich sehr wenig gemacht habe. Und Hamburg war dann meine allererste Trainingswoche. Das heißt, im Prinzip hatte ich dann eine Taper-Woche für das Off-Season-Race.
Stimmt. Deswegen hast du auch so gut performt. Du hast ja auch 2 Tage durchgezogen als einer der, warst du der Einzige? Mit Lisa.
Die Gesamtwertung habe ich gewonnen.
Ah ne, T.O. hat auch 2 Tage durchgezogen.
Ja, Podium ist Lisa auf 2 und T.O. auf 3.
Ja.
Also Gesamtwertung.
Ich bin ja erst zu Tag 2 gekommen und dann hat es mich direkt mit Corona ausgenockt. Dich nicht, komischerweise. Obwohl wir eigentlich die ganze Zeit zusammen waren und im gleichen Hotelzimmer gepennt haben. Wahrscheinlich habe ich es mir auch gar nicht beim Feiern auf dem Kiez geholt, sondern so in der Bahn zurück oder so. auf dem Weg zurück nach Köln in der Bahn. Aber da waren wirklich schon viele am Husten. Anders kann ich es mir nicht erklären, ja, dass Bocky nichts hatte, du nichts hattest, Nils nichts hatte.
Weil du Covid hattest, hatte ich nämlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, weil du Covid hattest, noch eine andere Vermutung für meine Herzrhythmusstörung, weil ich ja, wie gesagt, eine Voraussetzung ist halt auch, dass ich einen Infekt habe. Vielleicht hatte ich einfach Covid und sonst halt eben einfach gar keine Symptome und dich dann angesteckt quasi und deshalb auch nicht selber bekommen.
Jetzt sind wir hier ganz wirre Theorien. Aber das würde dagegen sprechen, dass Nils, Bocky und so auch nichts hatten.
Ja, stimmt. Vielleicht hätten wir uns nicht küssen sollen.
Ach so, ja, oh, da, ja, dann kann es doch wieder, kann's doch wieder stimmen. Ja, stimmt, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, nach dem Apfelstrudel. Ich habe übrigens... scheiße, guck, du bist besser als ich. Ich hatte, wollte mir das nämlich screenshotten. Ich habe ja die Jungs aus der ersten Reihe, da hatten Nils und ich im Podcast ja schon drüber gesprochen, dass die auch noch mit waren in der Bar und dass die dann noch um 8 Uhr wieder aufgestanden sind. Und die haben mir natürlich noch ausführlich geschrieben und ich wollte mir das eigentlich screenshotten. Das habe ich natürlich wieder vergessen, ey. Shame on me. Die mussten dann nämlich, einer ist... Trainer und Co-Trainer oder ich weiß es gar nicht. Ich habe, ach, Mann, jetzt ärgere ich mich. Nächstes Mal bin ich besser vorbereitet.
Auf jeden Fall kann ich, ich weiß nicht, ob du es jetzt suchen willst, aber das nächste Thema, einen Vorausblick auf nächste Saison kann ich auf jeden Fall schon mal geben. Und zwar Ironman 73 WM in Taupo, Neuseeland. 15. Dezember oder so findet die statt.
Wirst du nicht starten?
Stand jetzt werde ich nicht am Start sein.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Und zwar, ich habe mir am Wochenende, war ja Bahrain, Ironman 73 Bahrain, Middle East Champs, komplett flache Strecke, 12-Meter-Regel, relativ viele Kurzdistanzen am Start. Und bis auf Martin van Riel muss ich sagen, es ist echt unglaublich, wie dreist die Athleten auch einfach inzwischen geworden sind. Also ja klar, 12 Meter und flach, es funktioniert einfach nicht mehr. Aber die Athleten, denen ist auch alles inzwischen so egal. Die fahren da auf 5 Meter und...
Ja, aber weißt du, wie viel 5 Meter für einen Kurzdistanzler ist?
Ja,
das kommt denen vor, als hätten die irgendwie die Gruppe verpasst.
Man kann das doch nicht wissen. Also 12 Meter ist schon leider verdammt wenig. Und ja, ich habe nicht nur eine Befürchtung, ich bin mir relativ sicher. Ich meine, Taupo hat auch am Wochenende stattgefunden. Ironman 73 Taupo. Gewonnen vom Local Taupo-Boy Kyle Smith. Ja, die Strecke ist halt leider komplett flach. Dann 12-Meter-Regel. Dann hast du so viele Kurzdistanzler, die da eben starten werden nach den Olympischen Spielen. Und dann ist es halt eben auch noch im Dezember auf der anderen Seite der Welt. Also es sind für mich leider viel zu viele Gründe, die da dagegen sprechen. Und den Fehler, den 73-Weltmeister 90 Kilometer über die Strecke zu ziehen, mache ich kein zweites Mal.
Das ist zwei Sachen finde ich daran Weltklasse an der Aussage. Einmal, dass du so, wenn ich sage, nee, das mache ich nicht mehr, und dass dann die Lösung ist, ich starte nicht.
Ja, ich meine, muss mal überlegen.
Nein, ich weiß ja jetzt, dass es an der Strecke auch liegt und natürlich noch, ich meine, wenn du jetzt keine Ahnung, man kann ja nur vermuten, du rückst ja nichts mit raus, aber PTO, wenn es mehr Rennen sind als letztes Jahr waren es 5, dann wird das ja nicht erst im Mai anfangen, die Saison, sondern schon März, April oder wann auch immer. Und wenn du dann von März, April Race bis Ende Dezember, das ist dann halt auch eine Saison, und wenn das Saison-Highlight ist oder eins der Saison-Highlights, sauschwer zu peaken, und wo machst du dann mit Season Break, um mal so ein bisschen durchzuatmen und dem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht. Ich meine, da haben wir auch schon ganz viele drüber gesprochen, dass das ja super schwierig ist, wenn du 73 Worlds starten willst, PTO starten willst und vielleicht noch das eine oder andere Rennen wie bei dir, Weichsee oder so, die einem einfach am Herzen liegen, auf die man einfach Bock hat, die mitzunehmen, dann racest du das Jahr irgendwie gefühlt 10, 15 Mal irgendwas in der Größenordnung und musst dann über so einen langen Zeitraum irgendwie eine Form halten. Das ist ja, keine Ahnung, erste Mal Race-Intervalle im Februar, letzte Mal im Dezember. Das ist ja eine Peak-Phase. Also das ist schon, glaube ich, super kompliziert und wird, für mich ist es super geil, weil ich es sehr, sehr spannend finde, zu sehen, wer gestaltet jetzt seine Saison wie. Du hast immer mehr Möglichkeiten. Das heißt, gehst du auf PTO, gehst du auf 73 Worlds und machst du vielleicht 73 und Ironman, gehst du auf die Ironman Pro Series. Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel interessante Rennen sein werden und nicht unbedingt, dass du immer denkst, oh, die großen Namen sind am Start, dass die auch nicht unbedingt die Rennen immer gewinnen werden, weil vielleicht andere Rennen im Fokus stehen und bei manchen Races einfach gestartet wird und die voll aus dem Training mitgenommen werden und entweder klappt es dann oder nicht. Also ich glaube, da wird es sehr, sehr viele interessante Konstellationen geben. Und dann kommt jetzt natürlich, das habe ich so noch gar nicht gesehen, die Sache dazu, die du gerade gesagt hast, also dass man sich anguckt, ey, wie ist der Kurs überhaupt? Und wenn er dann jetzt super flach ist und nach Paris ist, wo wahrscheinlich sehr viel Kurzdistanzler sich mal ausprobieren wollen auf der 100 Kilometer oder Mitteldistanz, kann ich das absolut nachvollziehen. Also klar, du musst gucken, wo in welchen Korb legst du deine Eier und was machst du? Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was für Rennen bei der PTO-Serie. Weißt du denn schon, ob du irgendwie alle Rennen starten kannst, weil das ja jetzt mit der PTO auch noch so ein bisschen im Raum stand, dass die irgendwie Athleten für die ganze Serie signen wollten und dann stand mal, habe ich gelesen, irgendwie im Raum, dass es nur erstmal nur 20 Slots pro Rennen gibt. Weißt du da dann schon mehr, dass du da schon safe planen kannst jetzt oder ist das alles auch noch so wie letztes Jahr ein bisschen Guesswork und ich plane mal so, aber weiß noch nicht, ob das wirklich so stattfindet alles?
Also ich bin 14. im, oder habe das Jahr jetzt als 14. im Ranking abgeschlossen, was mich für die PTO-Serie auf jeden Fall qualifiziert. Darüber hatten wir schon mal im Oktober oder September schon mal Infos bekommen, wie das aussehen wird. Und ja, es werden auf jeden Fall pro Rennen nur 20 Athleten sein.
Also das ist fix.
Ja, genau. Und ich habe jetzt noch nichts gesigned oder so. Mhm. Aber ja, ich bin auf jeden Fall dafür qualifiziert. So viel kann ich sagen. Und kann zumindest damit planen, ja. Und damit ist auch der Rennkalender schon sehr voll.
Ja, okay, ich finde es mega interessant, weil was ich gehört habe, das kam jetzt nicht von dir, sondern ich überlege gerade, von wem das jetzt klar kam, ob das jetzt eine vertrauenswürdige Quelle war oder nicht. Das kam aber auch so ein bisschen aus der Media-Bubble, weil ja, boah, ich weiß gar nicht mehr, was denn jetzt, wer ist denn da noch mit als Investor eingestiegen? War es Paramount Pictures oder irgend so ein...
Warner Bros.
Die waren es, genau, Discovery mit eingestiegen und da kam so ein bisschen aus dieser Media-Bubble, ich nenne es jetzt einfach mal Gerüchte, kannst ja mal gucken, mir ist es interessant, ob du das auch gehört hast, dass PTO gesagt hat, die wollen halt auf jeden Fall, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10 Athleten safe sein, dass die genau wissen, die starten bei all diesen Rennen oder bei 7 Rennen oder 6 Rennen oder ich weiß es nicht, wie viele es dann am Ende werden. Und darüber wollen die dann so eine Geschichte erzählen und dieses Media-Ding halt völlig aufblasen. Also, und da war denen auch egal, ob das jetzt die Besten der Welt sind oder ob das jetzt dritte, vierte, fünfte Reihe ist, weil die sagen, ja, wir erzählen die Geschichte dieser Leute, die dann starten und dafür müssen die aber komplett die ganze Serie racen. Und wir bieten erst den Besten natürlich im Ranking das an. Wenn die aber nicht signen, dann zeigen wir welche, die dahinter sind. Und das war dann so meine Überlegung, was es interessant macht, wenn jetzt die Top 6 oder Top 7 sagt, nee, wir wollen auch noch Ironman racen und wir können nicht alle Rennen machen und wir wollen Hawaii oder 73 WM und dann gibt es Überschneidungen und ich will Challenge Rot und da ist vielleicht auch noch ein Rennen. Wer es dann wirklich wird und wie dieses Feld dann mit 20 aussehen wird. Also das waren so ganz wilde Spekulationen, die da so überall im Raum standen, gerade weil man es noch nicht so richtig weiß. Hast du da was gehört? Kannst du da was beitragen oder darfst du da wieder nicht reden? Hast du wieder Angst vor dem PTO-Gefängnis? Ich kann genau da ja nicht reinkommen, dasselbe. Zum Glück.
Ich glaube, bei dem, als du das gehört hast, da war ich, glaube ich, auch dabei, zufälligerweise. Also das hab ich zufälligerweise auch gehört.
Sehr gut.
Also so am Rande mitbekommen, ich stand da daneben. Ja, habe ich auch gehört.
Okay, ja gut, wenn du da auch dabei warst, dann ist es natürlich logisch. Ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwas zur Diskussion noch beitragen oder du verplapperst dich und sagst, ja, genau, so ist es.
Es wird extrem spannend nächstes Jahr, wie die einzelnen Athleten die Saison planen werden. Jetzt gibt es halt eben so viele Möglichkeiten und dementsprechend macht es auch eben da auch absolut Sinn, das zu machen, wo man sich ja halt selber eben auch am stärksten sieht. Und das ist in meinem Fall nächstes Jahr auf keinen Fall die 73 WM mit der Strecke und einer 12-Meter-Regel. Noch dazu, um kurz auch das mit der 73 WM abzuschließen, muss man überlegen, was der Trip dahin kostet.
Oh ja, sagen. Stimmt.
Wahrscheinlich gute 10.000, die man da bei den Preisen im Moment los ist. Und um die halt wieder reinzubekommen, musst du halt einfach mindestens Fünfter werden. Also wenn du Fünfter wirst, dann kommst du quasi dann bei Null raus.
Und, das ist schon richtig bitter.
Ja. Dementsprechend, ja. Für mich rechnet es und lohnt sich einfach nicht. Vielleicht, ja klar, vielleicht mache ich nochmal einen super Sprung im Laufen und so. Und ich sage mal, wenn Ironman sagt, die machen da jetzt 20-Meter-Regel, dann werde ich es mir auch auf jeden Fall nochmal überlegen. Aber ja, wenn er halt eben so Leute wie Hayden Wild, Martin van Riel kommen, wo ich, die auf jeden Fall schneller laufen als ich im Moment, die da aber auch auf so einer Strecke mit einer 12-Meter-Regel ganz sicher bei mir mitfahren können, also da habe ich keine Chance, da irgendwie wegzukommen, dann macht es halt auch keinen Sinn, einfach bis Dezember da durchzuziehen und dann auf die andere, aufs andere Ende der Welt zu fliegen.
Hast du absolut recht.
So viel dazu.
Oder du nimmst ja doch auch ein Beispiel an unserem letzten Podcast. Ich meine, du hast es auf Insta kommentiert und machst es halt wie Simon und pennst im Bikepack in der Wechselzone. Dann hast du halt, vielleicht nur 6.000 Euro Kosten oder 5.
Ja,
weil du dir das teure 5-Sterne-Hotel mit Spa sparst.
Ja, das ist, wenn man einmal in diesem Luxus gefangen ist, dann kann man ja halt einfach nicht mehr zurückgehen. Dementsprechend wäre es bei mir wahrscheinlich 20.000, die ich da für Neuseeland zahlen müsste.
Wir kommen dem wahren Grund immer näher.
Aber es müssen wahrscheinlich einige Athleten machen, weil ich glaube, Strati hatte mal geguckt und es war schon wieder irgendwie keine Unterkünfte verfügbar.
Ach krass. Ja gut, aber Lahti hat es ja irgendwie auch geklappt am Ende des Tages.
Ja, am Ende geht's dann. Ich glaube, weil halt auch kurz davor dann auch immer wieder relativ viel verfügbar ist. Ich glaube, ich hatte ja dann damals Glück und ich glaube, Strati hatte ja auch irgendwie nur erst 2 Wochen vorher irgendwie seine Unterkunft gebucht, weil halt da eben wieder was frei geworden ist.
Es sind dann wahrscheinlich doch viele Age-Grouper, die sagen so, jetzt qualifiziere ich mich, das ist ein gutes Ziel und die es dann vielleicht dann doch nicht geschafft haben. Und dann auf Booking irgendwie 2 Wochen vorher die Dinger stornieren, weil es noch kostenlos stornierbar ist. Und dann wird noch was frei. Es war auf Kona auch, glaube ich, immer die Jahre so. Ich glaube, Tom hatte das erzählt, dass Danny dieses Jahr auch, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch noch oben gebucht hat oder auch erst sehr kurzfristig, weil es dann noch deutlich billiger war als das, was vorher reserviert wurde. Passiert ja dann auch immer häufiger. Also vielleicht nochmal, vielleicht hätten wir das nicht verraten sollen. Scheiße, wieder verplaffert, ey. Die ganzen Tricks.
Ich meine, das ist ja auch immer so dann, dass die Leute dann auch Panik bekommen und schon direkt buchen, obwohl sie vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie da überhaupt starten oder sich qualifizieren. Das ist wie in einer Pandemie mit dem Klopapier. Da hat irgendjemand gehört.
Was für ein
Weltklasse-Vergleich.
Großartig.
Ich weiß nicht, wie man dieses Phänomen nennt, aber.
Ja, genau, so halt Klopapier-Phänomen.
Da ging es los, jemand hat gehört, da kauft jemand das ganze Klopapier. Oh shit, ich muss jetzt schnell auch noch Klopapier kaufen, bevor das alles weg ist. Dann kauft der das ganze Klopapier. Und dann sieht wieder jemand, der kauft das ganze Klopapier, muss ich auch schnell noch was holen. Und so geht es halt weiter, bis das ganze Klopapier weg ist. Und genauso ist es wie mit den Unterkünften. Nachdem jetzt für Lahti einfach alles ausgebucht war, haben die Leute einfach schon direkt für Taupo nächstes Jahr alles gebucht.
Hawaii, das Gleiche. Ich habe ja jetzt schon geschaut, weil ich gesagt habe, ich will mich qualifizieren. Da habe ich irgendwie auch so mit 2 Wochen Zeitraum oder so, gab es glaube ich nichts unter 6.500. Da habe ich auch gedacht, nee, ich warte noch. vielleicht qualifiziere ich mich auch einfach gar nicht. Ja, krass, das ist es. Der bei den WM-Locations im Triathlon tritt aktuell der Klopapier-Effekt ein. Quote Fred Funk.
Also, wir haben auf jeden Fall den Folgentitel.
Ja, der Klopapier-Effekt.
Der Klopapier-Effekt.
Ich lerne von dir, merkst du, ich schreibe mir das direkt auf. Und während ich der Klopapier-Effekt aufschreibe, kannst du nochmal einen schlauen Blick in dein Büchlein werfen? Oder hast du es im Kopf?
Ich habe schon. Wir sind
hast du dir auch eine Überleitung schon gebaut? Oder wenn das jetzt weiter so harte Cuts so.
Das Problem ist. Ja, genau, das ist jetzt noch das Problem. Jetzt schreibe ich mir hier mal so schlaue Listen. Jetzt muss ich aber noch anfangen, mir da irgendwie Übergänge oder Überleitungen zu überlegen. Weil sonst wäre das immer extrem harte Cuts.
Ja, aber ist auch gut. So, abgeschlossen, Tür zu, nächste Tür auf. Ist auch okay.
Ey, wir sind also tatsächlich.
Wir können es auch so, wie so im Film: What the Funk Podcast, Klappe die 20. Und dann ist es nächste
Thema. Eine Sache habe ich noch, weil ich gestern bin ich eine meiner Lieblingsschwimmserien geschwommen. Die kennst du ganz sicher, beziehungsweise die kennen die meisten Schwimmexperten unter euch. Und zwar 40 mal 50, 16 mal auf 45 Sekunden Abgang, jeder vierte schnell. Dann 12 mal auf 50 Sekunden Abgang, jeder dritte schnell.
Ja.
8 mal auf 55 Sekunden Abgang, jeder zweite schnell.
Und dann noch jede vier. Alle vier, bam, 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 bam.
Alle schnell auf 60 Sekunden Abgang. Und diese Serie, also eigentlich mag ich 50er gar nicht. Vor allem, wenn es irgendwie so lockere 50er sind. Aber diese Serie, die ergibt einfach in meinem Kopf in allen Ecken so viel Sinn, dass
soll ich
die
sagen,
richtig,
woran
richtig
das liegt?
Gerne mag. Weil die einfach so schön, so, die ergibt einfach Sinn. So.
Ja, und die ergibt Sinn und die Intervalle werden halt weniger und du hast halt am Anfang diese 16, das ist immer schon so, oh, das dauert so ein bisschen und alles, was danach kommt, ist schneller vorbei. Wenn du sonst irgendwie 40 mal 50 einfach ein Tempo schwimmst, dann ist so, wir haben 18, wie viel müssen wir noch? 22. Das ist so, das wirkt ja, so stimmt. Viel zu viel, als wenn das gar nicht weniger wird. So, das ist ja das Geile auch bei diesen Serien, wenn du, keine Ahnung, 5 mal 400 schwimmst oder so. Oder wir sind heute, bin ich mit Benny 4 mal 500 geschwommen. Dann hast du direkt schon 2000 und nach 2 mal 500 hast du einfach 1000 Meter schon. Und nach 3 mal hast du schon 1500. Das ist dann so irgendwie im Kopf voll schnell. Also die Einheit ist so schnell vorbei, aber 40 mal 50, wo eigentlich diese einzelne Session, dann hast du auch noch Pause. Du bist gefühlt den ganzen Tag im Wasser, wenn du es einfach nicht schaffst. Aber wenn du es so machst mit jedem vierten, zählst du so 4 mal 50, 4 mal 50, 4 mal 50, 4 mal 50, das ist schnell vorbei. Und dann sind nur noch 12. Dann 3, 3, 3, 2, 2, das ist dann halt so, du hast immer was zu tun, du hast immer einen Wechsel drin und es wird immer schnell weniger. Das heißt, diese Session ist, obwohl du 50er schwimmst, ist die trotzdem schnell vorbei und du hast immer im Kopf was zu tun. Und es ist, das nächste Ding, was im Schwimmen so ist, wir sind heute ein 500er, manchmal ist bei uns im Bad, wo wir schwimmen, das ist eine 50 Meter Bahn, das sind manchmal Kurse und dann ist Querbahn. Und dann ist die Bahn halt, 21 Meter oder 21,5 Meter oder 22 Meter, irgendwie
also
wie so.
25 Yards.
25 Yards, ich mache dann auf der Garmin, habe ich dann 25 Yards eingestellt. Ja, es ist dann aber noch
ja,
ein bisschen.
Ja, es ist, glaube ich, so.
Ist ein bisschen
ist
drunter.
Ist es nicht 21,9 oder sowas?
Ja, und es sind, glaube ich, genau 21 Meter und es fehlen dann diese 0,9 fehlen dann, um auf Yards zu kommen, aber ist mir dann egal. Aber da, also die sind dann immer sehr schnell, meine 25 Yards, wenn wir Querbahn hatten. Und da sind wir einen 500er Querbahn geschwommen. Ich habe mich in diesen 500er dreimal verzählt, wo ich jetzt bin.
Deswegen brauchst du auch diese Form-Swim. Brille.
Ja, stimmt. Daran habe ich heute auch gedacht während der Session. An dich mit der Anzeigebrille. Ja, das ist wirklich gut. Aber auf jeden Fall ist das ja bei dem Set auch nicht der Fall, weil du immer nur in Vierer-, Dreier-, Zweier-Einer-Serien zählst. Und das ist das, was es so rund macht. Das ist, ja, diese Session ist einfach gut. Du hast recht. Die muss ich aufnehmen. Ich habe mit Johann ja so ein Reel gemacht mit den besten Swim-Sessions. Ich schreibe mir die direkt auf fürs nächste Reel.
Direkt ins Notizbuch.
Ja, ich mach's wie du.
Ja, ich hab dann auch überlegt, so während der Serie, welcher Block dieser Serie ist eigentlich am entspanntesten? Weil es sind, finde ich, nicht die 16 mal 50 am Anfang, mit jedem vierten schnell auf 45 ab. Weil 45 ab ist stressig.
Ja.
Es ist so ankommen, umdrehen, weiter.
Für mich, ich kann es dir sagen, bei mir ist es ganz klar, sind es die Zweier. Also der Wechsel schnell locker.
8x50.
Ja, 8x50. Ja. Das ist mein Lieblingsset in dieser Serie. Weil hinten raus die 4x ist auch schon wieder Stress, weil du musst dann alle hart schwimmen und dann nach dem dritten hast du eigentlich keinen
Sekunden
Bock mehr.
Vor allem bei 60 Sekunden ab ist schon so viel Pause, dass man so richtig hart schwimmen kann und dann ist richtig anstrengend.
Und das tut so, wie du bist auch voll im Laktat und dann werden die Arme auch so richtig unnötig schwer, dass du auch dann irgendwie über die Frequenz gehen musst dann am Ende nach dem dritten und das ist so, keine Ahnung, da leidet man schon so richtig. Und bei dem anderen ist es halt so, du ballerst und dann kannst du das Laktat einmal wieder rausschwimmen und ballerst wieder und das mag ich. Das ist so, ja, das finde ich richtig gut.
Ja, und dann noch 55 ab ist dann auch eigentlich relativ viel Pause. Aber auch die 12 mal 50 auf 50 ab finde ich auch noch relativ angenehm.
Oder ja,
sogar zwei locker.
Und noch geiler ist halt, wenn du eine gute Gruppe hast, wenn du die Einheit schwimmst. Also wenn du mit drei, vier
wenn
Leuten
du gut bist.
Ja.
Wenn du fit bist, dann machen wir die Serie zusammen nächstes Jahr in der Saison. Langbahn auf 40, 45, 50, 55 ab.
Oh.
Aber Langbahn. Oh,
jetzt übertreibt er hier, ey. Jetzt übertreibt er.
Gesetzte
Serien, ne? Ich finde, es gibt so Serien und so. Das ist wie die Standardrunde, die man dreimal in der Woche fährt, wo jeder weiß, wo man abbiegt und so. Man sollte so Sachen nicht verändern.
Darf man nicht dran rumschrauben. Nee, aber ich habe gestern auch gedacht, das ist mein Ziel für die Saison.
Ja, okay. Wenn es dein Ziel ist, dann da muss ich jetzt im Schwimmen mich fit machen. Da komme ich runter nach Kufstein, dann schwimmen wir diesen geilen Schwimmbad, wo du letztens warst. Habe ich ein Bild gesehen, wo
aber
so Nebel über dem Wasser hing und dann die Berge im
das
Hintergrund. Da dachte ich so, okay. Ja, ist ja nicht schlimm.
Da bin ich gestern geschwommen, ja.
Ja, geil. Also das ist schon ein richtig geiles Bad.
Freibad im Winter. Ist interessant auf jeden Fall.
Ja, ist geil. Also es sah so aus wie so ein Bucketlist-Schwimmbad, wo man unbedingt mal auf jeden Fall schwimmen muss.
Kann ich auch sehr empfehlen. Also gerade, aber ich finde schon bei so den kalten Temperaturen, dann irgendwie auch noch Niederschlag oder so, da denkt man sich, boah, das kann ja nicht schön sein, da jetzt draußen zu schwimmen. Aber sobald man im Wasser ist, ist es echt richtig gut.
Also. Mir ist gerade eine Frage eingefallen. Wir müssen jetzt nochmal, weil wir eh hier Rough Cuts haben. Weil du gesagt hast, du hast Bahrain geguckt. Wen siehst du von den Kurzdistanzlern als stärksten Mitteldistanzler? Auch den Sieger Van Riel? Oder hast du wen anders noch auf der Liste?
Martin Van Riel auf jeden Fall mit dabei. Martin Van Riel, ja. Hayden Wild, sicher auch. Das Witzige ist halt einfach, die Kurzdistanzler, die machen halt jetzt am Ende der Saison so die ganzen 70-3er, wo halt niemand mehr von diesen guten mittellangen Distanzlern überhaupt am Start ist.
Ja, stimmt.
Und dann wird überall so geschrieben, ja, Short-Distance-Athletes taking over the middle-distance. Ja, aber es war
ist
halt
ja jedes Mal nach Olympia, angeblich. Aber ja, ja. Wo sind sie alle, ne?
Ja, es ist halt von den guten Mittellangdistanzler halt in den Rennen am Ende halt entweder niemand am Start oder halt auch absolut nicht, noch nicht oder nicht mehr in Shape. Deswegen ist schwierig zu sagen, aber ich würde auf
also
jeden Fall...
Also ein paar schaffen es ja immer, ne? So wie die Norweger auch und so. Und dann auf der anderen Seite hast du auch hier, wie heißt der noch, der Franzose. Wieso fällt mir der Name nicht ein? Bin ich Belöd?
Leo Berger?
Nee.
Dorian Connings?
Nee, auch nicht von den jetzigen, die Last Year, der alles dominiert hat.
Pierre
mit Super League auch. Nein.
Vincent Louis.
Vincent Louis, mein Gott, ey. Oh, Stangenbock, ey. Ja, Vincent Louis, der dann auch, wo gesagt wird, ey, er startet jetzt hier Clash Daytona und so, das weiß ich noch genau. Alle keine Chance mehr, der nimmt alle auseinander und ist dann irgendwie Sechster geworden oder so. Ne? Also da gibt es ja auch immer ganz...
Er hat schon gewonnen. Glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber wie gesagt,
aber nicht alles. Also es waren dann auch Sachen, wo er echt underperformed hat. Ja,
ja, nichtsdestotrotz.
Wir werden
auf jeden
sehen.
Fall mein Call, weil alle schauen halt dann immer auf die erfolgreichen Kurzdistanzler. Aber es gibt, glaube ich, so viele, die auf der Kurzdistanz halt eben nicht so performen, wie zum Beispiel ich früher oder.
Ja.
Auch ein Rico Bogen, die dann halt eben so Kurzdistanzler aus der zweiten Reihe, die dann auf der Mitteldistanz extrem viel stärker sind. Und das darf man, da kommen, glaube ich, bestimmt ein paar auch, die man nicht vergessen darf, die es dann nicht nach zu Olympia schaffen, die man halt auch nicht auf der Rechnung hat, weil die halt für WTS vielleicht nicht in die Top 20 kommen. Aber die dann auf der Mitteldistanz richtig gut sind, weil sie halt auch einfach extrem stark Radfahren können. Aber die Augen sind natürlich immer auf den Allerbesten nur. Und da ist es genau andersrum. Da wird es sicher welche geben, wo alle sagen, wow, der wird, wenn der auf die Mitteldistanz, Langdistanz geht, der wird alles rasieren und dann sind die dann komplett am Underperformen. Also wird es in beide Richtungen geben.
Es bleibt spannend, okay. Also du bleibst bei Van Riel. Weil der es auch schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er es auf der Mitteldistanz auch gut kann.
Ja, vor allem, man muss auch einfach nur mal die Radpositionen anschauen.
Das hat er drauf. Schon, das stimmt. Die ist,
schaut schon richtig gut aus.
Die ist schon richtig gut, ja. So, hast du dir eine Überleitung überlegt?
Jetzt, ich habe gar keine Themen mehr. Jetzt mal
Überleitung. Ah, das ist ja gut. Wir sind angekommen am Boden der Themenliste. Das ist gut. Dann habe ich aber noch eins, dass wir endlich, hast du schon deine Wetter-App offen?
Meine Wetter-App?
Ja, wir müssen noch gucken, wie viel auch. Grad es jetzt an mindestens einer Location der PTO-Rennen sind.
Okay, eine Location, warte.
Ja, also welche nehmen wir? Das Startrennen oder das Grand Final? Gibt es ein Grand Final? Das letzte Rennen? Das letzte Rennen, oder ist das noch nicht raus?
Ich weiß, in welcher Region das letzte Rennen sein oder welchen Kontinent das letzte Rennen sein wird, aber ich weiß nicht, wo genau.
Ah, okay. Dann nehmen wir.
Ich weiß allerdings, Singapur ist ja schon sicher am Mitte April und ja. Ibiza Ende September. Die Rennen stehen ja fest. Ist ja auch kein Geheimnis mehr. Aber ich habe eine Location, weiß ich sicher. Ich glaube, es ist auch die einzige Location, die ich wirklich ganz sicher weiß.
Aber du weißt noch nicht, wann das Rennen ist, oder ist das auch schon raus?
Es wird eins der ersten Rennen sein.
Ist es noch vor Singapur?
Und da hat es im Moment...
Ist es noch vor Singapur?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
Ist es nach Singapur? Okay, ich habe verstanden.
Es hat auf jeden Fall, ich sag dir, wie viel Grad es hat im Moment. Es hat 23 Grad.
Okay, 23 Grad. Ja. Heute Montag, 11. Dezember, 20.23 Uhr. Mal gucken, ob es wer rausfindet. Haut's in die drunter, ich Kommis.
Air Quality ist gut. UV-Index 3.
Ja, jetzt weiß ich's.
Luftfeuchtigkeit 55%.
Okay, nicht zu viel, ne? Nicht, dass das jetzt nachher so klar ist, wo es ist.
Ja, jetzt ist eigentlich, also wenn man es jetzt nicht weiß, dann.
Ja, das wäre wirklich. Wenn man es jetzt nicht weiß mit dem UV-Index und der Luftfeuchtigkeit, ist es wirklich peinlich.
Aber ich glaube nach wie vor, dass noch in diesem Jahr die Rennen rauskommen, dass wir dann auch direkt einen Podcast drüber machen können.
Ja, das haben wir ja schon gesagt. Wenn die announced sind, müssen wir direkt loslegen und darüber sprechen. Weil ich finde, das ist schon die interessanteste Serie, also für mich die interessanteste Serie aus Fansicht, für nächstes Jahr, weil ich, also es gibt halt einfach wieder so viel Spekulationen. Eigentlich ist es ja total kacke, dass noch nicht raus ist irgendwie und klar gesagt wird, wo sind die Rennen, ihr könnt nicht planen als Profis, irgendwie als Zuschauer kannst du auch noch nicht hyped sein, weil du sagst, oh geil, auf das Rennen und da habe ich Lust und die Startlisten sind vielleicht schon draußen und ich kann jetzt schon mich ein bisschen damit beschäftigen, wo was ist und so. Aber irgendwie macht das auch so einen gewissen Reiz aus, so diese Ungewissheit, so, wo sind die Rennen, welche Athleten starten da, gibt es jetzt welche, die sich verkalkulieren, die da das einplanen oder nicht, also es macht auch immer das so ein bisschen offener irgendwie alles, finde ich, also das ist spannend. Auf der anderen Seite hofft man halt, dass dann wirklich auch 20 Granaten bei jedem Rennen irgendwie am Start stehen und nicht so, dass man denkt, wenn du Top 10 machst und wenn du irgendwie Elfter wirst, ist schon so richtig. Oder Achter wirst, ist schon so richtig egal, weil es nur drei Gute am Start waren und Ahnung.
Ja, was heißt, also ich finde, die Leistungsdichte ist so extrem, auch gerade jetzt von 2022 auf 2023, finde ich, ist es nochmal extrem gestiegen. Also so krass, am krassesten war es halt so nach der Pandemie, 2020, 2021. Dann war, finde ich, so jetzt von 2021 auf 2022 war eigentlich kaum Unterschied. Aber jetzt, dieses Jahr hat es nochmal so einen Knall gemacht in der Leistungsdichte. Also ich kann jetzt nur von den Männern reden, aber bei den Frauen eigentlich auch, zumindest von dem, was man so sieht. Das ist wirklich, also egal, wer da am Start sein wird, es werden 20 Athleten sein, die theoretisch jeden auf der Welt schlagen könnten. Also
stimmt.
Auch wenn vielleicht am Ende so ein Christian Blumenfeld oder so nicht am Start sein wird, es wird trotzdem wirklich ja richtig schnell und
dann formuliere ich es anders. Ich meinte es auch, glaube ich, anders. Das ist so. Ich hoffe, das ist einfach nur für mich, dass da Athleten am Start sind, auf die ich Bock habe, die ich cool finde.
Ja, das ist natürlich das, was eigentlich die PTO ja eben dann, die will ja halt eben, wie du auch schon gesagt hast, was du ja gehört hast,
ja.
Dieses Gericht, das du gehört hast, dass die PTO über die einzelnen Athleten halt einfach auch ja Stories machen will und die halt quasi den Fans näher bringen will.
Ich hoffe noch viel mehr. Ich hoffe, dass es auch so Fantasy League gibt, wie im Football und so, dass man sich so seine Triathlon PTO Fantasy League bauen kann, so immer so seine Mannschaft und dann, wenn die Podiums machen, gibt es Punkte und so und dann gibt es am Ende Sieger in der PTO Players Fantasy League. Das fände ich richtig geil, wenn es so eine App geben würde, wo man dann immer so Tipp, wer wo gewinnt und dann gibt es irgendwie Punkte oder so. Keine Ahnung, wie sowas laufen kann. Aber sowas würde ich auf jeden Fall nutzen und es hart feiern.
Oder so so ein Managerspiel, wo du so einen Athleten quasi ja. Und dann musst du mit dem Athleten auch so Saisonplanung und so machen und da musst du auch so überleben, machst du jetzt die Ironman-Serie, gehst du auf Kona, machst du Challenge Rolled oder versuchst du dich für die PTO-Serie zu qualifizieren?
Das ist richtig geil.
Manager.
Ja, aber das wäre dann komplett fiktiv. Das könntest du ja nicht abgleichen mit der Realität.
Ja,
so,
wenn
du sonst so planst, ich mache jetzt meine Saisonplanung. Ich starte in Rot auf Hawaii, 73 WM und PTO-Serie. Aber das ist ja, das wird ja kein Athlet machen. Außer irgendwie Ditlev und Blumenfeld.
Ja, aber das muss man natürlich im Spiel dann anpassen, dass es nicht so einfach ist.
Boah, sowas wäre richtig geil. Oder vielleicht gibt es dann so Hinweise, also dass dann der Athlet ist, muss es so festlegen, der kriegt dann so Push-Benachrichtigung, der hat noch irgendwie 3 Tage seine Saisonplanung zu hinterlegen und dann kann man sich so an den Rennen entlanghangeln irgendwie und dann so Prio-Rennen festlegen und wenn man dann gleich ist wie der Athlet, dass das, weißt du, bei dir hätte ich dann so hingelegt, 73 Worlds ist so mein Peak-Rennen und wenn du da gut performst, gibt es Doppelpunkte. Und wenn du beim anderen Rennen gut performst, weil du das gepiekt hast, habe ich halt aufs falsche Pferd gesetzt, weißt du?
Ja.
Boah, wir müssen so eine App bauen, ey. Wir werden reich. Triathlon Fantasy League. Ey, haut mal, ich mache hier so einen Insta-Post daraus und dann können alle unten in die Kommis hauen, wie man sowas am besten regeln könnte, wie man sowas bauen. Wir müssen das zusammen entwickeln. Eine Triathlon Fantasy League. Wie ist das möglich? Es gibt bestimmt so richtig viele Fußballmanager oder NFL Fantasy League Spieler hier unter den Followern. Da können bestimmt viele was richtig Gutes beitragen.
Ja, oder irgendwelche Programmierer, die sowas einfach direkt erstellen.
Ja, da habe ich auch meinen Bruder.
Ja, dann an die Arbeit.
Das wird so an den Pushing Limits Club so angehängt. Oh Gott, jetzt verspreche ich was ich nicht halten kann, ey. Einfach, weil ich es selber so geil finde.
Nee, aber okay. Es ist ja schon extrem so, wenn man eben
vielleicht
so mehr über
vielleicht brauchen wir doch Programmierer. Athleten, wenn ihr Programmierer seid, meldet euch.
wenn man die Athleten besser kennt, so über irgendwelche, sei es Videos, Serien oder Podcasts, keine Ahnung, alles Mögliche, ja, dann verfolgt man das auch einfach alles auch ganz anders. Ist ja das beste Beispiel, ist ja Drive to Survive.
Ja.
Ich meine, wie viele Formel-1-Fans gibt es jetzt dank dieser Serie? Und einfach auch nur wegen den ganzen Charakteren.
Ja,
ist
absolut.
Ist schon interessant und bin gespannt, wo das im Triathlon da jetzt die nächsten Jahre dann hinführen wird mit der PTO-Serie. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall was richtig Gutes für den Sport.
Das ist ja auch das, wo sich, glaube ich, jeder so ein Vorbild dran nimmt, ne? So Verbände und so an diesem Drive-to-Survive-Ding und weil alle gesehen haben, was das, so Formel 1 war voll auf dem absteigenden Ast, immer weniger Zuschauer und dann kommt da diese Netflix-Serie und die haben halt einfach nach Staffel 3 oder 2, ich weiß nicht, was es war, Zuschauerrekorde überall an den Bildschirmen, auf allem Content, auf allen Social-Kanälen und auf den Live-Shows. Also das ist schon verrückt. was das ausmacht, wenn du nicht nur irgendwie das Rennen siehst, sondern auch die Charaktere kennenlernst. Und das ist für mich eigentlich immer das, was ich am coolsten finde. Was aber, also ich meine, wir haben das ja auch schon manchmal versucht mit Pushing Limits Videos, so dass du einen Hausbesuch machst, du bist zu Hause beim Athleten und sprichst vielleicht nochmal mit der Partnerin und sonst was. Aber was halt diese Netflix-Serie auch gezeigt hat, ist, wie dieses Team operiert, so was da im Hintergrund noch ist, die Teamchefs, Taktik, Trainer, Masseur, keine Ahnung was. Du lernst ja so dieses ganze Team kennen und dieses ganze Konstrukt dahinter. Und das ist im Triathlon ja auch noch, ist halt einfach schwer abbildbar, weil wenn man einfach mal guckt, so, wenn man sowas mit dir machen würde, mit Dan zum Beispiel als Coach, das ist ja nicht so, dass er jeden Tag bei dir am Beckenrand steht einfach und man kann dann hinkommen und die Kamera drauf halten und sieht dann Interaktion und so, sondern das ist ja einfach mit viel mehr Aufwand verbunden, weil viel über Remote-Coaching läuft, über Telefonieren, über Feedback, was vom Athleten in Trainingsplattformen eingefügt wird und, über Erfahrung. Und da erhoffe ich mir eigentlich viel, dass da über diese PTO-Videos, die erstellt werden, dass sie versuchen, da in diese Richtung reinzugehen. Das ist klar, der Athlet im Mittelpunkt steht, aber man auch so noch mehr erfährt, wie ist so die Teamstruktur, weil jeder ist ja auch anders aufgestellt. So, ne? Der eine hat einen Physio, der eine nicht. Der eine ist so, ja, ich fahre auch oft alleine einfach zu rennen und für mich ist es kein Problem. Und die anderen haben irgendwie 6 Leute dabei, damit die ein Umfeld schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und damit sie sich aufs Rennen konzentrieren können. Und keine Ahnung, die Norweger sind irgendwie auch immer in ihrem Tross unterwegs, der immer gleich ist und aus dann Wissenschaftlern und sonst was besteht. Also das ist schon spannend, da dann auch irgendwie Unterschiede zu sehen, wie die Sportler aufgestellt sind, in welchen Phasen sie sind, wie Teams aussehen. Ist es so, dass je größer das Team, desto mehr Erfolg hat man oder spielt das gar keine Rolle? Da gibt es, glaube ich, noch richtig viele geile Geschichten, die man erzählen kann einfach.
Genau, genau das. Und dann noch die Rennen in den Rennen. Also jetzt nicht, wenn man Livestream verfolgt, dann sieht man halt natürlich den Kampf um Platz 1 oder beziehungsweise ums Podium. Aber was dann eben auch jetzt bei Drive to Survive dann eben noch so gut ist, die Folgen, wo es halt einfach darum geht, so Teams überhaupt einen Punkt, also in die Top 10 zu bekommen oder das unbedingt vor dem anderen Team zu sein, wegen der Constructor Championship und genau das gleiche halt eben auch im Triathlon. Wenn du halt einfach noch so nicht nur die ersten 3 da verfolgst im Rennen, sondern einfach auch noch zum Beispiel jemanden, der gerade um eine Top-10-Platzierung kämpft, weil er dann in der Gesamtwertung vielleicht noch aufs Podium rutscht oder so.
Oder die Reisekosten wieder in der Tasche hat.
Ja, oder sowas.
Genau. Das ist ja voll geil, wenn du weißt, ich habe mir den Arsch aufgerissen, weil ich wusste, wenn ich den vor mir noch hole, da komme ich wenigstens hier. Ich hatte ein Scheißrennen, aber wenigstens bin ich plus minus null nach Hause geflogen. Und solche Sachen, das ist doch eigentlich wahrscheinlich oftmals die interessantere Story. Also klar, wer das Rennen gewinnt und so, das ist immer das Ding, aber das kriegst du eh mit am Ende des Tages. Und ey, voll, wo du das gerade gesagt hast, ist mir so, yo, stimmt, richtig gut.
Oder wenn halt eben sich 2 Athleten nicht so gerne mögen. Beispiel jetzt das Sam Laidlaw, Sam Long, Collins Cup. Man hat ja direkt, der ganze Collins Cup war ja komplett egal, außer das Battle Sam Laidlaw gegen Sam Long. Das haben alle verfolgt.
Ja.
Einfach nur wegen diesen Banter die Tage davor. Und da hätte es auch egal sein können, wenn jetzt Lionel Sanders das Ding mit 10 Minuten Vorsprung gewonnen hätte. Es hätte niemanden interessiert. Es wäre nur darum gegangen, ob Sam Laidlaw oder Sam Long Zweiter wird dann in diesem Battle.
Stimmt.
Also genau sowas dann halt einfach auch kreieren. Und das macht, und dann dadurch wird halt dann eben auch ein 3-Stunden-Rennen leichter zum Anschauen oder leichter zum Verfolgen. Weil ansonsten kannst du halt einfach 3 Stunden nicht attraktiv verkaufen.
Frage. Das ist ja auch interessant. Und das ist eben das, was die PTO bei mir noch nicht geschafft hat. Was findest du geiler, ein Formel-1-Rennen live zu schauen oder das Rennen innerhalb der Drive to Survive-Serie zu schauen?
Ja, Drive to, also bei mir ist Drive to Survive.
Safe, bei mir auch. Ich bin null hyped, ein Formel-1-Rennen live zu schauen und immer wenn ist ich mal reingeschaut habe, habe ich wieder ausgestellt.
Ja, aber das ist aber auch, also ich würde es, aber im Moment ist es halt auch einfach langweilig.
Ja, aber keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass irgendwie Christian Blumfeld startet und ist nach dem Schwimmen 2 Minuten weg.
Ja.
So, und dahinter zeigt man nichts, weil das Livestream-Motorrad ist vorne bei dem und beim zweiten. Dann ist es auch sau langweilig, einen Triathlon-Livestream zu gucken, es sei denn, du bist ja über Christian Blumenfeld-Fan und feierst es halt voll. Aber dann eben die Geschichten erzählt zu bekommen, um das Preisgeld wieder reinzubekommen oder den Trainer zu sehen, der am Rand völlig ausflippt und sagt, ey, fighte noch um jeden Platz, weil es geht um die Gesamtwertung, komm, beiß dich durch, scheiß, ob du Magenkrämpfe hast, was auch immer, irgendwer auf Platz 7 hält gerade an und wird 6-mal überholt, weil er einen Krampf hat, so, das kriegst du im Livestream alles nicht mit. Und dann auch im Nachgang direkt die Athleten zu interviewen, um das dann da reinzuschneiden, was dann in denen vorging, während dieses Überholvorgangs und so. Und das ist ja, man hört es vielleicht bei mir auch schon, wenn ich über sowas rede oder wenn ich sowas sehen würde im Triathlon, ich würde ausrasten, ich würde das so wegsuchten alles und würde mir da alles reinziehen. Und jetzt ist es aber gerade noch so, dass ich oftmals die Live-Rennen noch spannender finde als die PTO-Videos, die es aktuell gibt, so über Athleten. Es gibt ein paar, die ich echt cool fand, aber auch viele, die dann so, ja, so vor sich hin plätschern und so die Geschichte des Athleten erzählen und so ein paar Hintergrundstories versuchen zu geben, aber auch nur so an der Oberfläche kratzen. Und das, was mir halt fehlt, ist so diese Verbindung, auch einmal so dieses ganze Team kennenlernen und dann aber auch so diese Gedanken im Rennen. Also, was ist passiert, als du um Platz 6 gefightet hast und nächste Woche um Platz 3 und das so hintereinander weggucken zu können über so eine ganze Saison, das wäre so meine Wunschvorstellung eigentlich. Jetzt bin ich echt heiß auf PTO. Ich hoffe, dass die sowas machen. Nachher richtig enttäuscht, weil das nicht passiert. Weil das Gerücht, was sie gehört haben, falsch.
Nee, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die das dann umsetzen. Bis jetzt war es ja schon immer so, dass eher mehr versprochen wurde, als dann am Ende umgesetzt. Aber auch wenn sie jetzt sich jetzt richtig viel direkt vorgenommen haben mit dieser Serie. Man darf da einfach nicht mit zu hohen Erwartungen erstmal reingehen und man muss das Ganze, glaube ich, erstmal so ein bisschen nüchtern betrachten und dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze auch entwickelt. Also ich bin mir sicher, nächstes Jahr, es wird da noch nicht alles perfekt sein, jetzt bei dieser PTO-Serie. Aber es war es ja auch bei keiner Sportart so und das wird sicher auch ein paar Jahre dauern, bis es dann alles wirklich unseren Wunschvorstellungen entspricht, aber ich habe mich auf jeden Fall für das PTO Athlete Sport beworben. Ui. Und werde ich einfach direkt, falls ich gewählt werden sollte, aus dem Gefängnis frei. Werde ich das einfach direkt ansprechen, was du hier auch alles vorgeschlagen hast.
Ach so, du kannst dann quasi Ideen einbringen.
Ja, natürlich. Also man hat dann, glaube ich, so einmal im Monat eben einfach so ein Online-Meeting, wo man quasi im Athlete-Sport quasi seine die Athletenvertretung quasi.
Fred,
ich höre dich gerade irgendwie nicht. Jetzt höre ich dich wieder.
Hast du mich nicht gehört? Oh, war mein Mikro raus. Alles egal, ich habe eh nicht viel Brauchbares von mir gegeben. ich würde sagen, wir sind durch deine Notizen und wir quatschen auch schon eine Stunde 23 hier. Sind wir fast bei 1,5 Stunden Podcast. Das ist wieder was für ein Long Run geworden. Würde ich sagen, machen wir doch einen Deckel drauf und sobald du von der PTO hörst, dass du reden darfst. Lass uns wieder reden. Ja.
Machen wir. Perfekt. Und bis dahin habe ich bestimmt wieder einiges in meinem Notizbuch stehen.
Oh, das würde mich freuen. Sehr gut. Ich versuche mir jetzt auch Notizen zu machen. Ich habe hier schon den Klopapier-Effekt und 40x50 für das nächste Schwimmreel als Tipp. Ist aber auch gut, weil wahrscheinlich ist das ist total unnötig, weil alle Leute, die uns auf Instagram folgen oder zumindest wahrscheinlich gibt es 80% Überschneidungen, die auch den Podcast hören, sodass es dann eh nur eine Doppelung ist. Aber naja, ich mach's trotzdem.
Und noch kurz Eigenwerbung.
Ganz wichtig.
Weil hier gerade auch mein Instagram explodiert. Ihr könnt gerade richtig krassen Gewinnspiel mit Triathlon Hour teilnehmen. Bei mir oder bei Triathlon Hour auf Instagram könnt ihr Sachen im Wert von insgesamt $6,000 gewinnen. Und es geht alles an einen Gewinner am Ende. Also
richtig übertrieben.
Ja, man muss richtig übertreiben, das ist richtig gut. Das Christmas ist so, Giveaway, checkt's auf jeden Fall aus.
Am besten kriegt das so ein Triathlon-Anfänger. Der hat dann direkt alles einfach.
Es wird gelost, auf jeden Fall.
Ist es nicht so schon klar, wer gewinnt?
Kommt drauf an, wie viel du mir zahlst, Shaggy.
Ja, wir machen mal das Mikro hier gleich aus und dann können wir uns weiter unterhalten. Wenn ich dann nächstes Jahr in Frankfurt im Fred Funk Einteiler unterwegs bin, dann wisst ihr, wer das Paket gewonnen hat. Sehr gut. Was muss man denn machen, um das zu gewinnen? Like, Follow und Subscribe?
Ganz einfach, man muss mir und Triathlon Hour folgen.
Man kann ja auch dann danach wieder Unfollow machen.
Genau, das werde ich auf jeden Fall analysieren. Das werde ich auf jeden Fall analysieren, wie viel Follower ich erstmal dazu bekomme, aber wie viele mir dann auch wieder entfolgen, sobald.
Kriegst du da gerade viele Follower dazu? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Also jetzt ist das Giveaway, es ist seit 3 Stunden online und ich habe 1100 Follower schon gemacht.
Oh! Alter! Also ja,
es ist krass, aber ja, ich bin mir sicher, sobald das Giveaway vorbei ist.
Wollen wir nicht ein großes Pushing Limits Giveaway? Mit Preisen tausende Euro. Oh, geil, sowas machen wir, das ist gut.
Ja, es ist wirklich keine schlechte Idee. Also,
ich habe, wir haben ja,
da Kudos die Leute, an Jack die Kelly.
Seit, habe ich die eigentlich schon? Hast du schon so ein Coffee-Shirt und Hoodie?
Und natürlich danke an meine Sponsoren, die das ganze Giveaway, ohne die wäre das Giveaway natürlich nicht möglich, die das
ganz
die ganzen
richtig.
Preise natürlich da spendieren. Ganz nee, das Shirt und den Hoodie habe ich noch nicht.
Oh, das muss ich dann noch schnell rausschicken, bevor das online geht, weil Strati schreibt mir alle 2 Tage, schickt irgendwelche Screenshots, dass sich Leute bei ihm beschweren, dass sie den Hoodie immer noch nirgendwo finden oder das T-Shirt. vielleicht können wir davon auch eins verlosen, aber nur, wenn wir auch 1000 Follower kriegen. Geil, ey, wieso ja, was dann noch funktioniert.
Also ich mein,
obwohl, warte, bevor wir das machen, warten wir jetzt erstmal ab, wie viel Unfollows du auch nach dem Gewinnspiel wieder
ja,
hast.
Ja, genau. Nee, also ich werde es schon, ich werde sicher welche geben, die mir eigentlich gar keinen Bock haben, mir da zu folgen, nur für das Giveaway das machen. Bin ich mal gespannt, wie viele dann wieder entfolgen. Aber falls ihr mir nur für das Giveaway hier gefolgt seid, schaut euch doch das Ganze erstmal in Ruhe an.
Red ist echt witzig. Das lohnt sich. Wirklich, bleibt dabei. Gibt ihm eine Chance. Macht nicht gleich schon wieder Schluss.
Zweite Eigenwerbung. YouTube-Video.
Gibt's neue?
Kommen jetzt bald mal wieder eins.
Ja, endlich. Ja,
und zwar habe ich mich jetzt auch mal, ich habe mich inspirieren lassen von Nick Stangenborg und auch einfach mal drauf losgevloggt.
Sehr gut.
Also komplett selber, nichts Cinematisches, einfach nur in die Kamera gelabert. Keine Ahnung, was draus wird.
Auf Deutsch
Holy
oder auf Englisch?
Für mich schneiden. Auf Deutsch nämlich.
Oh.
Probiere ich mal.
Dann kann ich das ja jetzt endlich auch verstehen.
Weil halt eben auch der Auto-Translate-Untertitel, also der automatisch übersetzte Untertitel bei YouTube richtig gut funktioniert. Das habe ich mir bei den Pushing Limits Videos habe ich das bei jedem Video ausgetestet. Ob ich, wenn du jetzt quasi Deutsch redest und ich auf den Untertitel quasi auf Englisch Auto-Translate einstelle, wie gut es denn ist. Und ich muss sagen, es funktioniert inzwischen richtig gut. Also falls ihr das Ganze dann, ich meine hier, wir haben hier keine englischen Zuhörer.
Aber für alle, die wie ich sind, ihr könnt euch auch
Fritz alte
Videos angucken und einfach mit deutschen Untertiteln.
Ach stimmt, ja. Genau.
So.
Genau.
Ach, das ist sehr gut. Aber das, ich finde es spannend mit so Gewinnspielen und so. Ist ja die Frage, ob man so Follower überhaupt will. Weil was bringen die dir, wenn die... Obwohl, als Profisportler ist schon mehr immer besser, auch für Sponsoren und so.
Ja, die Engagement Rate ist schon wichtiger.
Musst du die schicken, manchen Sponsoren, die Engagement Rate?
Na, die muss, also...
Oder ist bei dir egal, du bist Sportler, da ist das...
Also, ich gucke jetzt nicht so, wie viel die genau ist, wie viel Prozent, aber man sieht es ja anhand der Likes und Kommentare.
Ja, stimmt.
Oder wie aktiv jemand auf Instagram ist, wie da seine Community auch mitnimmt und so. Deswegen, stimmt. Follower ist nicht alles. Ich meine, man kann sich jetzt auch so einen blauen Haken kann man sich jetzt ja auch einfach kaufen.
Alter, der kostet 15 Euro im Monat oder 17 Euro im Monat oder so.
Einfach nur, ja, und das ist dadurch auch absolut nichts mehr Besonderes.
Wer bezahlt denn für so einen blauen Haken auf Instagram 17 Euro im Monat?
Ich könnte dir ein paar nennen.
Nein. Wirklich? Kennst du, wen der das gemacht hat?
Am Anfang war nämlich, hat mal gesehen, wer sich den schon geholt hat, wenn man das drauf, also das kam ja dann so als Vorschlag und dann war so der, hol dir das Meta Verified wie der und der. Ich nenne jetzt keine Namen hier. Ich will hier jetzt niemanden bloßstellen.
Geil. Ich weiß, Johann hat sich den noch irgendwie organisiert über, über Jana, über seine Frau. Der hat den wirklich zufälligerweise.
Ja, ich weiß. Aber
der zahlt genau da so, nicht für.
Genau,
aber
in dem Moment, wo es halt wo er es zufälligerweise auch kaufen konnte.
Ja, ja. Nee, aber Johann weiß, dass er den nicht gekauft hat, aber das Ding halt hat. Aber ich ziehe ihn auch immer damit auf.
Ja. Würde ich auch.
Dass er den da eh nur bezahlt. Ist es das wert?
Ich glaube, Jan Frodeno hat sich den auch gekauft.
Ja, der auf jeden Fall. Aber der hat ja auch das Geld dafür.
Ja, stimmt.
Hey, du könntest dir den auch kaufen.
Ja, hast du eigentlich einen? 15 Euro im Monat. Nee, habe ich nicht.
Aber ich glaube, du könntest den bestimmt so beantragen.
Habe ich seit der WM nicht mehr probiert. Ich hatte es dieses Jahr mal gemacht, aber es war noch vor der WM.
Kann man das so beantragen? Muss man dann so an Instagram schreiben?
Kannst du ganz normal... kannst du ganz normal unter den Einstellungen, kann man den da irgendwo, muss man so ein Foto von seinem Pass oder Ausweis schicken.
Ja, da musst du aufpassen, das sind dann Scam-E-Mails.
Ja, natürlich, ja.
Link klicken, dann musst du nur deine Bankverbindung angeben, deine Bankkarte hoch, Kreditkarte mit dem PIN hinten fotografieren und deinen Personalausweis. Dann kriegst du sofort den Verified Badge.
Ja, genau. Nee, du kannst also wirklich das, was du direkt auf Instagram kannst du bei Einstellungen und dann oder es ist jetzt ist es wahrscheinlich
musst du es dann bezahlen, Rick. Die sind ja clever, die wollen auch Kohle verdienen.
Oder es geht jetzt gar nicht, vielleicht geht es jetzt gar nicht mehr ohne bezahlen. Weiß ich nicht. Aber es ist mal auf jeden Fall direkt auf Instagram und nicht über diese Scam-E-Mails.
Ich frage mal Johann. Johann bezahlt bestimmt doch und hat mir das nur erzählt, weil das peinlich ist. Okay, wir gucken. Für den nächsten Podcast noch eine Aufgabe. Schreiben wir alle Triathleten ins Büchlein, die einen Haken haben und lesen das dann vor am Ende der Episode.
Boah. Eigentlich sind es alle außer ich.
Hey, dabei hast du sogar immer einen blauen Anzug an. Also wenn du einen blauen Haken nicht kriegst, das verstehe ich nicht.
Naja. Ja, ich kann es ja noch, ich probiere es mal nochmal.
Schreibe ich
mir gleich mal in mein Notizbuch.
Genau, ich schreibe Instagram eine E-Mail, dass Fred Funk einen blauen Haken braucht.
Früher gab es ja immer die Gerüchte.
Ja?
Früher gab es immer die Gerüchte, dass wenn jemand so einen Fanclub-Account hat oder so, dass man den dann leichter bekommt.
Ach, dann konnte man sich selber einen Fanclub-Account machen, oder was?
Genau, dann haben sich bestimmt viele so einen extra Account gemacht.
Das macht es nochmal.
Jetzt muss man quasi den originalen Frederik Funk vom Fake Frederik Funk unterscheiden.
Ah, jetzt könnte man auch überlegen, sind vielleicht auch alle Fanclub-Accounts fake?
Okay, beenden wir das Ganze hier jetzt.
Jetzt sind es wirklich richtig random
Scheiße labern.
So, also.
Die Leute sind ja gerade auf den letzten Metern von ihrem Long Run und wir
denken sich so, oh Gott sei Dank ist vorbei.
So Quatsch in deren Kopf.
Ja. So sieht es aus. Also, perfekt. Fred, wir hören uns wieder, wenn es PTO-News gibt. Und bis dahin würde ich sagen, genau. happy Training. Und guck, dass du nicht wieder zu wenig machst, ne? Weil du weißt ja, das ist nicht gut für dich.
Genau. Herz fit halten.
In
diesem Sinne.
Jetzt, so sieht's aus. Tschüss.
Ciao, ciao.